Wir hatten schon lange keine Stefan Raab News mehr.
Stimmt.
Ja. Das letzte, was bekannt war, ist, es gibt diesen Kampf und dann wurde spekuliert, gibt es einen Streaming-Anbieter jetzt oder nicht. Und jetzt ist aber klar, bei welchem Sender der Raab-Kampf laufen wird. Und zwar ist es
RTL.
Richtig.
Okay.
Das ist RTL. Wurde bei den OMR, Online Media Rockstars, oder heißt es doch, oder?
Keine Ahnung.
Wurde es verkündet. Da war ja unter anderem auch Kim Kardashian dabei.
Ach, stimmt doch, jetzt habe ich auf TikTok
gesehen. Ja. Und hast du den Auftritt gesehen?
Nee, ich habe nur gesehen, wie Shiagu Kim Kardashian trifft.
Und dass Shiagu sein Gesicht geleakt wurde?
Ja, genau, das habe ich auch.
Angeblich?
Gesehen. Angeblich, ja, es sah aber sehr AI-mäßig aus.
Ich glaube, das ist Crow.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit ein herzliches Hallo an alle, die zuhören. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr nochmal, ich hoffe, kurz vor dem ESC nochmal hier reinhört. Eventuell auch kurz danach, wie auch immer. Gut, dass ihr da seid. Und mit mir heute, ja, kurz vor dem ESC, also wir nehmen am Donnerstag 20.09 Uhr auf. Nochmal hier vorbeischauen wird, ich muss dazu sagen, nicht Annie the Duck, sondern Annie.
Oh Gott, ja. Okay, Gott sei Dank nicht Annie the Duck.
Ist sie jetzt gecancelt für dich?
Ich, ehrlich gesagt, finde ich das sehr komplex alles. Ich verfolge tatsächlich Streamer jetzt nicht so arg, aber das
außer?
Hat man, außer? Achso, ja, Papa Platt. Aber das hat man ja jetzt mitbekommen.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, trotzdem für jemanden, der das nicht, also die Beziehung zum Beispiel zwischen Toni und Anni nicht mitbekommen hat oder generell alles, was da immer so abging, nicht von Anfang an verfolgt hat, sehr schwer, alles zu 100% nachvollziehen zu können. Aber so wie, so was ich jetzt mitbekommen habe, ist sie jetzt nicht die beste Person, sagen wir mal so.
Wir haben jetzt schon 90% der Leute verloren, die überhaupt nicht wissen, von was wir reden. Also es gab in dieser Woche bei Twitch einen großen Shitstorm oder einen großen Cancel-Versuch gegen Annie the Duck, eine der größten Streamerinnen. Sie ist auch Cosplayerin und so weiter. Und sie war in einer medienwirksamen Beziehung mit Reefed, a.k.a. Antonia, a.k.a. Toni. Und die sind aber schon seit einiger Zeit getrennt und Reefed hatte eine lange Streampause auch. Und jetzt hat Reefed so ein bisschen ausgeholt, nachdem auch eine andere Streamerin schon ein paar Sachen gesagt hat über die Ex-Freundin Annie the Duck. Und ja, hat von, da waren von, ja, einfach einem toxischen Verhältnis bis über Tierquälerei, war dann auch, sie hat ihre Katzen angeblich falsch behandelt und so weiter. Und am Donnerstag hat dann Annie the Duck ihr anderthalb Stunden langes Video auch veröffentlicht, das ich mir mittlerweile schon angeschaut habe, du aber nicht.
Nee, ich konnte mir das nicht geben, ehrlich gesagt.
Na, ich finde ja, es ist aus unserer Sicht natürlich auch spannend, weil die beiden natürlich ein legitimes Pärchen sind für prominent getrennt, Staffel 3 dann schon.
Ja, aber ich, so wie das klang, glaube ich.
Naja, also
das, nee.
Wir hatten auch schon die Kollegen und
ja, aber also da
Sarah Liebig. Nee,
halte ich für ausgeschlossen.
Okay, schade. Na, deswegen gucke ich das ja, um einfach für uns auch ein bisschen was rauszuholen. Naja, aber dann geht also der Daumen von dir nach unten. Wir haben heute mal Pause bei Kampf der Reality Stars. Ganz bewusst, weil wir so ein paar andere Sachen eben geguckt haben, wie zum Beispiel den Staffelauftakt von Ex on the Beach, die Vollbild-Recherche zum Thema Reality-TV und auch die Netflix-Reality-Show Fight for Paradise. Und dann haben wir noch News. Also es wird heute nicht langweilig. ESC klammern wir jetzt auch mal aus, weil eben die Folge wahrscheinlich relativ knapp davor kommt und ich plane eine ESC-Reaction hoffentlich am Sonntag dann direkt zu machen. Deswegen ESC ein bisschen ausgeklammert. Wir schauen gleich im Anschluss an diese Aufnahme die zweite Halbfinalshow und dann ist es jetzt sowieso für uns ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil wir noch gar nicht wissen, wer überhaupt dabei ist. So, jetzt geht's los mit Ex on the Beach Staffel 5 ist es schon, ja. Ist auch so ein Format, was wir in der kompletten Länge des Podcasts von Beginn an schon verfolgt haben und eigentlich auch immer einer unserer Favoriten war. Es gab mal schwächere Staffeln, aber gerade die letzte Staffel war ja schon sehr stark mit Paulina und Yassin und so weiter. Und jetzt sind es wieder 18 neue Folgen, die da kommen. Und es ging los mit einem Auftakt, der auf jeden Fall so ein paar Besonderheiten hatte. Wie zum Beispiel aus rein formaler Sicht, es gibt jetzt einen Sprecher bei Ex on the Beach.
Ja.
Also ich war nicht ganz sicher, ob es gar keinen gab. Aber es gibt ihn jetzt, es ist auf jeden Fall ein neuer Sprecher und einen, der wesentlich häufiger auftritt.
Ja. Ich war auch erstmal sehr verwirrt, ehrlich gesagt. Also die Stimme kam mir nicht bekannt vor, klang total komisch und hat mich erstmal komplett rausgeworfen, die ersten 5 Minuten. Ich war sehr verwirrt kurz.
Also ich verstehe diese Entscheidung auch nicht so wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen aus den Skandalen und so weiter herkommt, dass man einfach eine weitere Möglichkeit haben will, so Sachen zu kommentieren und einzugreifen, kann ich mir vorstellen. Aber es ist meiner Meinung nach dann die falsche Wahl. Also da hätte es dann eher so jemand ganz Zurückgezogenes wie bei Temptation Island gebraucht, aber das ist jetzt so komisch mit so einem Augenzwinkern und manchmal auch so schlechte Gags und so und dann kommentiert er das auch noch selbst, dass die Gags so schlecht sind und es ist irgendwie, ich verstehe es nicht, weil Ex on the Beach ist eh schon ein Format mit einem gewissen Augenzwinkern, so wie die ganzen Dates angelegt sind und dann die Mariachi-Band und die Tänzer und so weiter, das hat eh schon sehr viel Eigenkomik, da braucht es dann nicht nochmal eine Ebene an Komik im Sprechertext, deswegen ich verstehe es nicht so ganz, aber naja, dann ging es los mit dem Einzug und der ging im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich relativ schnell, weil alle irgendwie so hochgelaufen sind, diesen kurzen Berg.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Wurden die gebrieft? So, ihr müsst jetzt da den Berg hochsprinten, das kommt gut. Komm, dann machen die das auch noch alle. Ja. Super weird.
Also dadurch, dass es alle gemacht haben, glaube ich, muss es so eine Anweisung gegeben haben, oder? Also schaut, dass er schnell hochkommt oder so. Oder keine Ahnung, es ging auf jeden Fall zügig. Und der Erste, der eingezogen ist, ist Chris von I The One, den wir kennen natürlich als Ex von Steffi, beziehungsweise mit der war ja das Perfect Match und ist dann auch schon früher ausgezogen. Da gab es aber dann wieder irgendwie Stress dann im Wiedersehen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, die waren auf jeden Fall dann nicht so lang zusammen.
Ja, genau. Die wird natürlich auch noch kommen, aber Chris war der Erste. Er ist dann diesen Berg hochgelaufen und ist dann in die Villa in Mexiko reingegangen, die wir ja schon kennen und ist dann dort in diesem Poolbereich auf so eine Tanzgruppe da getroffen, die alle so gefreezed waren, mehr oder weniger. Und deswegen für ihn so irgendwie das Zeichen gegeben haben, ich muss jetzt auch freezen und muss erstmal warten, was da passiert und hat dann quasi oben bei den Treppen gewartet. Und die anderen Tänzer da unten haben auch gewartet mit ihrer Performance und quasi so nach dem Motto, es geht gleich los. Und deswegen hat er erstmal gewartet. So, dann kam der nächste Kandidat, auch hochgelaufen den Berg, und zwar Markus, der Wannabe-Star, wie ihn der Text genannt hat, aus L.A. Ich habe gleich gesagt, Jota Junior so ein bisschen auf meiner Frisur und so und seinem ganzen Verhalten, auch wie er ein bisschen spricht. Ja, der ist dann als Nächstes gekommen und dann hat diese komische Kettenreaktion angefangen. Ja. Dass Markus gedacht hat, okay, er kommt jetzt hin und auf einmal ist alles leise und da stehen diese Tänzer und eben Chris steht da auch und das war dann der Domino-Effekt, der sich da durchgezogen hat, dass die beiden, weiß nicht, dachten irgendwie die Show geht vielleicht noch gar nicht los oder so oder irgendwie sie waren in so einem, ich muss jetzt da kurz mal warten, was da jetzt abgeht.
Kein Wort gesagt, also weißt du, nicht mal ein Hallo oder so, die standen da einfach nur.
Ja, es war wirklich ein merkwürdiger TV-Moment, weil ja, ich glaube wirklich, dass es auch so ein psychologisches Phänomen ist wahrscheinlich, ne? Wenn da mehrere einfach so ruhig dastehen, dass man dann selber denkt, ich kann jetzt nicht so laut sein und jetzt einfach loslegen, weil man kennt diese Einzüge ja auch gar nicht so, sondern da geht es eigentlich immer direkt los und hi und umarmen und so weiter. Und wenn einer mal dann so anfängt, weil dann erklärt sich dann, was danach halt passiert ist aus meiner Sicht. Also hier hat das übel seinen Lauf genommen, glaube ich, dass Markus und Chris sich da so komisch angeschwiegen haben und dann so einfach, auch ohne sich zu begrüßen, nebeneinander gestanden sind und alle so ne, mit breiter Brust da standen und so und jetzt geht's gleich los. Ja, und dann haben sie einfach nicht losgelegt. Stattdessen kam dann Fabi dazu. Fabi von Love Island natürlich, genau. Der Saubermann, wie er angekündigt wurde, der Ex von Alessa von Love Island auch, glaube ich.
Und ne? Janine, glaube ich, hieß die.
Und Janine, genau. Das F steht für Frauenschwarm, hat er gesagt. Der kam dann auch, hat sich in die Dreierreihe dann dazugestellt. Danach Philipp, genannt El Papi. Und der sich mal wieder so einen Tiernamen auch gegeben hat, so der Löwe, ne? Seit wann kümmert sich der Löwe um die Schafe und so weiter, kam auch dazu. Auf einmal standen 4 Männer nebeneinander, die sich angeschwiegen haben. Die Viererkette stand und dann kam ein anderer Mann Ryan ins Format, nämlich Ryan. Ryan, ja.
Ryan.
Ja.
Oder auch Wine.
Wine, genau. Das Manchild.
Ja.
Genannt, ja. Den man ja auch schon von Are You The One kennt. Wie hast du ihn von deiner Erinnerung? Auch als Manchild oder als, wie er sich angekündigt hat, als männliches Fuckgirl oder so?
Ja, hat er nicht sogar das Wort Hure benutzt?
Ja, ja. Bestimmt.
Ach ja, Ryan, super anstrengend. Also wirklich, der ist einfach so unfassbar jung, so unfassbar unsicher.
Wie alt ist er denn? 20, 21? Glaub,
ja, 22 oder so. Also es steht zumindest fett 2002 auf seinem Körper. Ich nehme an, das ist sein Geburtsjahr. Deshalb schätze ich ihn auf 22.
Gut geschätzt.
Unfassbar unsicher in seinem Auftreten. Lässt sich aber auch easy verunsichern von anderen Leuten. Und also Are You The One war der schon echt heavy. Und jetzt diese Folge dachte ich mir wieder, boah, das könnte anstrengend werden.
Ich glaube aber, dass dieses schüchtern Boy auch sein Image ist, auch, das er gerne auch hat. Also
ja, aber ich glaube wirklich, der kommt da nicht, also das ist seine Art. Der kommt da nicht raus. So, der weiß einfach nicht, wie er sich verhalten soll.
Naja, aber offensichtlich weiß er es ja, weil er schon auch viele Frauen überzeugen kann von sich. Und die mögen ja nicht dieses Babyboy-artige, sondern eher so, der wird schon auch andere Seiten haben. So. Und der ist schon auch gut im Flirten.
Wenn man alles hört, von wegen, wie seine Beziehungen so zu Ende gegangen sind, ist ja immer, weil er sich nicht entscheiden kann.
Ja.
Und weil er so.
Ja, weil er so viele Möglichkeiten hat halt auch.
Ja, aber das, glaube ich, liegt nicht an seiner Art, sondern an seinem Aussehen, ehrlich gesagt.
Ja, er sieht auch gut aus, muss man sagen. Ne? Muss man sagen.
Ja, muss man neidlos
anerkennen. Also geringer Körperfettanteil auf jeden Fall. Und dann standen da auf einmal 5 Männer. Ryan dann auch. Aber der war dann eigentlich derjenige, der so ein bisschen das Eis gebrochen hat.
Ja, weil er halt wieder mit seiner Art ankam. So, hä, was steht hier alle so?
Ja, aber warum hat das kein anderer gemacht? Warum?
Ja.
Ja, er hat's gefragt und dann ging ja dieser Song auch los und er sofort so, hey.
Wollen wir mal anfeuern?
Er hat so mitgeklatscht. Ja, und dann war die Staffel auch für die anderen eröffnet. Und sie wussten, okay, hier sind gerade Kameras, die drehen schon. So. Und ja, dann habe ich danach nicht mehr weiter viel aufgeschrieben, außer dass sie dann halt die uns schon bekannte Villa erkunden und dann das Terror-Tablet lacht. Und verkündet wurde, Philipp, Fabi und Ryan müssen direkt mal zum Strand. Es sind ja noch gar keine Frauen da, deswegen war relativ klar, was jetzt passieren würde. Die Frage ist nur, wer von den dreien bekommt etwas ab. Am wahrscheinlichsten war das alle irgendwie direkt eine Ex bekommen. Aber Ex on the Beach hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Denn es kamen Frauen, die auch noch alle verkleidet waren in so einer
Als Engel.
Ja, als Engel. Ich habe mir aufgeschrieben, Todesengel, normaler Engel und Blutengel kamen dann.
Okay.
Rot. Ja, Blutmond sagt man doch, wenn der rot ist. Deswegen dachte ich, Blutengel nennt man das dann. Okay. Und Todesengel ist die in Schwarz.
Ja, das dachte ich mir jetzt.
Ja. Und die erste war der Todesengel. Und zwar ist sie, das bin ich. Ex von Ryan ist es, hat er gesagt. Ja. Das ist meine Sharon, kommt an.
Mhm.
Sharon und wie wir das ja auch von Ex on the Beach schon kennen, immer diese, ich hasse das mittlerweile, also ich mag ja diesen Ex-Moment schon natürlich, das ist ja das eines der Highlights der Sendung, aber mittlerweile, wie das immer aufgeladen ist, es hat immer dieses, was sie sich dann vornehmen zu sagen.
Aber ich glaube, das ist gebrieft.
Also ja, natürlich.
Da ist doch safe jemand hinten und sagt, jetzt überleg dir noch einen Spruch, den du dann am Ende von diesem Walk sagen kannst und dann tragen die das immer vor, als wäre das so ein
Referat. Ja, aber das Problem ist, dass aus meiner Sicht diese Verärgerung, die immer in diesem Spruch drin ist, die schaffen die noch nicht mal den Weg über aufrechtzuerhalten, weil sie meistens schon 20 Meter davor anfangen zu kichern. Und dann ist es immer so, was hat sie hier gesagt? Und in wie viele Frauen hast du dich jetzt schon verliebt? Und dann ist es immer so alles so mit so einem Lächeln gesprochen.
Ich finde, bei ihr hat man auch richtig gemerkt, dass eigentlich ist da nicht so wirklich böses Blut zwischen denen, sondern die Sache ist wahrscheinlich schon seit Jahren gegessen. Aber sie muss halt jetzt irgendwas Negatives sagen.
Ja, das ist ja das Problem. Deswegen, lieber würde ich dann diesen Spruch irgendwie weglassen und halt, weiß ich nicht, warum müssen die da so eine komische Rolle spielen? Weil das macht es für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ja, ich denke schon von Beginn an, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn die da mit dem Lächeln schon ankommt und dann erstmal alle drei eigentlich, ne? Alle drei, die dann kommen, kommen direkt mit so einem, weil das war natürlich nichts Ernstes, bei allen dreien nicht so. Und das merkt man halt. Naja, Aber jetzt haben wir eh schon gespoilert, also Sharon war dann wenig beeindruckend für Ryan. Danach, ja, wer von euch ist jetzt dran, wer von euch ist jetzt dran? Und dann kommt der weiße Engel Natalie an und Natalie ist die nächste Ex von Ryan, Ex Nummer 2 für ihn. Und sie auch mit einem Spruch, du erinnerst dich ja noch dran, wie du mich geghostet hast wegen deiner Ex. Und dann kamst du wieder an wie so ein Hund. So. Und auch hier alles in so einem komischen Kicherton und Ryan ist auch schon wieder am, ja klar, unsicher, aber irgendwie ja doch lustig. Jetzt kriege ich schon die zweite hier. Ich habe die meiste Sendezeit.
Kennt ihr euch eigentlich?
Ja. Die kannten sich ja dann auch irgendwie.
Ja, weil sie beide auch mit Joshua was hatten.
Ja, ja stimmt, das war ja dann genau. Wurde schon auch gespoilert, dass Joshua natürlich noch kommt. Ja, und dann kam der Blutengel. Sina. Sina, die nächste Ex von Ryan, die dritte Ex von Ryan. Ne, wir hatten ja letztes Jahr in der ersten Folge war ja dieser Auftritt von Yassi da mit dieser Tanzgruppe. Und jetzt das große Highlight war jetzt hier, dass drei Ex-Freundinnen von einem Typen ankamen, und zwar von Ryan. Und der Spruch, den sie dann da gebracht hat, war ja auch der, der die komplette Folge danach noch unterhalten hat. Und zwar das Thema, unser Sex war ein verschwendeter Bodycount.
Ja. So, und ja, das war so witzig, einfach wie sehr ihn das beschäftigt hat. Also das, ich will, also über diesen Typen könnte man eine Studie machen, jetzt mal ohne Scheiß. Wie der auf so Einzelheiten immer reagiert. Und das ist ihm so wichtig, wie andere ihn wahrnehmen. Und oh mein Gott, sie fand ihn, oder sie hat jetzt vor allem gesagt, dass
ja,
sie
aber,
den Sex zwischen
uns... Ja, aber das kann ich doch verstehen.
Ja, natürlich
kannst du doch auch
ist
verstehen.
Das kacke, aber das ist doch einfach, also er hat das so ernst genommen und sich so zu Herzen genommen. Und dann, jetzt kurzer Sprung, musste er sich ja nochmal von seiner anderen Ex die Bestätigung abholen, dass der Sex ja gar nicht so scheiße war, weil es ihn einfach so beschäftigt hat. Also
ja, aber da haben wir doch schon so ganz funny. Andere Sachen gehört. Also ich fand es jetzt nicht so überraschend, dass er das, und ich fand, dafür hat er es noch relativ charmant immer aufgenommen.
Ach,
also auch da mit so einem Lächeln, weil er halt genau wusste, okay, es geht jetzt gerade um mich und ich bin das Hauptthema dieser ersten Folge, deswegen konnte er sich das Lächeln nie verkneifen. So von
ja,
wegen,
aber der ist so unsicher, wirklich.
Ja, aber ich finde es halt auch verständlich bei dem Thema. Mein Gott. Naja. Also ich finde, der Sina habe ich schon damals ja bei Love Island sehr gut gefunden und finde sie jetzt auch wieder gut, dass sie hier dabei ist auch. Sie war dann ja auch vor allem für den Philipp das erste Objekt der Begierde auf jeden Fall. Die haben dann ein bisschen angefangen zu flirten. Bei Philipp haben wir die ganze Zeit überlegt, woher wir ihn kennen nochmal. Ne? Der weckt irgendwie auch Erinnerungen. Ich weiß es nicht.
Haben wir nicht rausgefunden, dass er bei Bachelorette war?
Ja, wir dachten beide, er war bei Bachelorette, genau, ja.
Ja.
Ja, also das war dann so ein bisschen, ne, die hatten dann auch ihr Date in der Date-Cabana und da mussten sie so ein bisschen so ein Karten-Flirt-Spiel dann auch machen und da standen so ein paar Sachen drauf und
ja
haben dann ein bisschen so angefangen zu flirten, zu knutschen und dann auch nebeneinander zu schlafen. Okay, bei Sina und Ryan gab es dann die Aussprache nochmal, ja, aber mit dem verschwendeten Birdie-Count, das war schon geisteskrank. Dann kam aber auch raus, dass Ryan im Livestream bei Instagram auch wieder erzählt hat, dass sie gerne geschlagen wird.
Ja.
Ja, also es kam wohl von beiden Seiten, was dann auch nicht zu seiner unsicheren Rolle passt, wenn er solche Sachen dann auch wieder so ausplaudert. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Nein, aber das Geile ist ja, er hat dann das so begründet, ja, er hat das ja gesagt, weil er nicht wusste, dass es sie stört so. Und das, wie er das sagt immer, man merkt einfach richtig, der Typ hat gar keinen Plan vom Leben. Der checkt gar nichts, so gefühlt. Der ist so wirklich komplett in seiner Blase drin.
Ja, also ich sehe ihn, glaube ich, weniger kritisch als du wahrscheinlich.
Nein, ich finde es auch nicht kritisch. Ich finde es macht einfach unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken, weil man ihn wirklich...
Na, das ist ja gut.
Alles, er reagiert auf alles. Man kann halt wirklich so jedes Gefühl kann man ihm aus dem Gesicht ablesen, weil er einfach...
Er ist noch sehr fresh und sehr naiv, so
ja,
meinst
voll,
du?
Volle
ja.
Kanne.
Viel mehr gab es nicht, also in dieser ersten Folge. Es waren ja dann auch drei Exes schon, dann dieses Ankommen und so. Also ja, das war die erste Folge. Im Prinzip am Ende wurde noch Philipp unter anderem an den Strand gerufen und es war klar, dass jetzt seine Ex ankommt, was ja auch gut ist, weil Sina ja schon da ist und so und die beiden ja auch schon anbandeln. Deswegen haben wir wahrscheinlich schon das erste Love Triangle mit Philipp und der Neuen und Sina und wahrscheinlich müssen auch noch mehr Frauen und es werden noch mehr, viel mehr Leute einziehen natürlich. Wir haben ja noch Joshua, dann haben wir noch Seide-Ex natürlich.
Edda.
Edda kommt noch, genau. Und verschiedenste
dann noch
Leute.
Die
wir haben
ja,
Heiratsmarkt-Menschen haben wir noch.
Ja, stimmt.
Das wird schön, ja. Da freue ich mich drauf.
Wie, ja. Wie hieß sie nochmal?
Ja, hier.
Juliette.
Juliette, kommt genau. Mit ihrem, dem kleinen Boy, mit dem sie da am Anfang war, mit
ja,
den beiden
stimmt.
Onkels. Ja, also das wird schön. Das wird ja. Schön. Ja, dann gehen wir weiter und bleiben aber eigentlich bei Ex on the Beach so ein bisschen vielleicht, eventuell, denn wir haben uns, wollte ich ja schon letzte Woche anschauen, die Recherche des SWR-jungen Investigativformats Vollbild, die haben sich nämlich in einer Folge dem Thema Reality-TV gewidmet und gefragt, wie fake ist Reality-TV? Die haben wir uns gestern auch angeschaut, Anni und ich, und können jetzt mal so ein bisschen drüber reden, was da berichtet wurde. Also, ne, man kennt es, ein junges Rechercheformat. Es ging darum, ja, dass sie eben diese Frage gestellt haben, wie fake ist Reality-TV, und dann quasi mit verschiedenen Leuten aus der Branche geredet haben, mit TeilnehmerInnen, wie zum Beispiel Valentina oder mit Vogeno, wie heißt er nochmal?
Steffen.
Weil heißt er nur bei TikTok, heißt er ja nur Vogeno, ja. Deswegen habe ich seinen Namen fast schon vergessen. Mit Annemarie Eilfeld. Ja, mit anderen noch. Sie haben mit so einem Manager geredet, der quasi Reality-Stars managt und in die ganzen Shows bringt. Da haben sie mit einem Insider gesprochen, der mal Realisator bei einem Trash-TV-Format war, einer Produktionsfirma. Und dann auch mit einer Informantin, die bei einem Format mitgemacht hat und dort über Missstände berichtet hat. Dazu kommen wir gleich. Der Anfang war aber vor allem so das Thema, wie real ist sozusagen das, was wir da sehen, und vor allem auch der Stress in diesen ganzen Formaten. Also die Konfro, das war dann vor allem Valentinas Thema. Ne, wie berechnet ist es, dass es halt so eskaliert? Okay, fangen wir mal mit dem allgemeinen Eindruck an. Wie überrascht warst du generell von dieser Dokumentation?
Ich glaube, vieles, was angesprochen wurde, konnte man sich denken. Ich meine, ich glaube, viele, die Reality-TV gucken, wissen, dass das nicht alles zu 100% echt ist, dass da viel inszeniert wird. So viele, also oft wurde ja auch gesagt, von wegen, man wird da irgendwie schon so in so Situationen gedrängt. Der Alkohol spielt eine große Rolle und der wird ja auch von der Produktion beschafft, und die haben da so Kontrolle drüber, wie viel das ist und sowas. Auch so, das hört man, ich finde jetzt auch im Zusammenhang mit Prominent getrennt sehr viel Kritik an dem Format, von wegen viel wird geschnitten, viel wird weggelassen, man kriegt die Hälfte nicht mit so ungefähr. Ich glaube, das wussten wir alle irgendwie, dass viel da rausgeschnitten wird und man viele Zusammenhänge nicht so zu 100% mitbekommt. Deshalb würde ich sagen, so in dem Bereich hat es mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Auch, dass es auf die Psyche geht und sowas, dass man da rausgeht und über Nacht irgendwie die 1000 Follower hat und damit nicht umzugehen weiß und ja.
Dieser Teil, die erste Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen,
ja.
Da habe ich jetzt auch nichts Neues gelernt, was nicht schlimm ist, weil ja nicht alle dieses Vorwissen haben. Deswegen für viele hat es vielleicht doch irgendwie die Augen geöffnet, aber ich frage mich halt, wer wirklich, also ich weiß gar nicht, was überhaupt vorgespielt wird. Also, dass es halt stressige Situationen gibt, die gibt es ja tatsächlich, sonst die zeigen sie, die werden ja auch gezeigt. Dass es nicht die Realität zu 100% zeigt, das geht ja gar nicht, außer wenn du den Big Brother Move machst und quasi die ganze Zeit alles abfilmst und alles, also den kompletten Livestream quasi zeigst. Also klar, der Schnitt ist dementsprechend nicht die Realität, also du bekommst natürlich immer die gefilterte Realität. Und dann hat dieser Insider von der Produktionsfirma ja auch irgendwie gemeint, der hatte dann einmal wirklich das Ziel, jemanden so darzustellen und
zu brechen
ja. Und so.
Ja, das auch dieses von wegen, sobald die da in diesen O-Ton-Kabinen sitzen, dann kannst du denen ja provozierende Fragen stellen, die werden ja nicht reingeschnitten. Und die Antwort irgendwie da rauskitzeln, die du haben willst. Oder auch, hast da schon so ein bisschen die Kontrolle drüber, was die erfahren jetzt. Du kannst denen ja sagen, was du willst, und dann hast du die Reaktion von denen so auf Kamera.
Also ich habe die Kritik jetzt zumindest nicht so wahrgenommen, nicht so stark wie bei GNTM damals bei der Kritik, dass Sachen aus dem Kontext gerissen werden. Das war ja damals sehr stark so, dass diese, vor allem die O-Ton-Sequenzen im Sprechzimmer an völlig falsche Stellen so geschnitten werden, wurden sein sollen. Das habe ich jetzt hier nicht so rausgehört. Aber halt, dass das war ja fast nur Annemarie Eilfelds Auftritt quasi, dass einfach der Schnitt eine völlig andere Realität erzeugt quasi von dem, was im Haus passiert. Wo ich, also bei ihr war ich im kritischsten, bei ihrem ganzen Teil, weil das hier einfach schon sehr stark so stehen gelassen wurde und so aussehen hat lassen, als hätte Annemarie halt einfach nichts gemacht in diesem Format und halt nichts falsch gemacht. Klar wird dann gesagt, sie hat quasi danach Fehler eingeräumt und so, aber jetzt dann wieder da zu sitzen und immer noch zu behaupten, ja, wir waren doch alle danach voll Happy Family, ja, alle außer eine, darum ging es ja genau, also dass es genau ein Opfer gibt, auf das sich alle geeinigt haben. Also sie hat da aus meiner Sicht noch recht wenig gelernt, dann wenn sie immer noch so redet. Ja. Und das speziell, diese Mobbing-Situation in ihrem Fall wurde auch gar nicht angesprochen, also sondern eher so, bei ihr wurde thematisiert, dass jahrelang dieser Stempel Zicke quasi auf dir haften bleibt. Und das kann man so sagen, das ist aber aus meiner Sicht nur so zur Hälfte die Schuld des Formats, weil also erstens hatte sie diesen Stempel natürlich schon von DSDS und so weiter, deswegen war es dann ein leichtes, sie als das vorzustellen und dann hat sie so viel nicht getan, um von diesem Stempel wegzukommen. Ja,
eben. Also ne? Ein bisschen kannst du schon das steuern, wie du wahrgenommen wirst. Wenn du dich so verhältst, dann
ja, genau. Also da war ich so ein bisschen am meisten raus bei dem Teil, weil wir natürlich einfach auch mehr wissen und so. Grundsätzlich ist das Argument aber natürlich schon, stimmt natürlich, dass die eine extreme Macht haben, so Producer von Reality-Shows, jemanden einfach so darzustellen, wie sie da drauf Lust haben. Mir fällt aber jetzt nicht ein, in einem Fall, wo es wirklich so komplett entgegen anscheinend. Also wo ne, so ein Beispiel, wie komplett eine Person komplett falsch dargestellt wurde oder anders dargestellt wurde. Ich meine, das wäre aus meiner Sicht auch nicht schlau von den Leuten, weil mittlerweile haben die Leute so eine Reichweite, dass sie das halt auch sagen können, dann danach, dass sie da komplett anders dargestellt wurden. Und da würden ja auch wiederum alle anderen dann wahrscheinlich zur Seite springen und so. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon mal einmal komplett angelogen wurde, so mit einer Darstellung, sondern natürlich, manche Sachen wirken dann dramatischer oder weniger dramatisch. So ein Aurelio bei Temptation Island VIP zum Beispiel. Bestimmt waren da auch mal unterhaltsamere Szenen drin, aber es bringt halt nichts, ihn so darzustellen, weil sein Auftritt zu 99% langweilig war und er sich da quasi verweigert hat. Und genauso ist es dann wieder im anderen Extrem, wenn jemand extrem die Leute aufregt. Natürlich siehst du dann meistens nur die Szenen, wie er die Leute aufregt und nicht die zwei, drei anderen Szenen, wie er vielleicht mal ganz normal ist. So. Mhm. Weil aus meiner Sicht schon, natürlich, die haben eine riesige Verantwortung, diese Reality-ProduzentInnen, ne, weil sie haben die Macht quasi, jemanden wie Bauer Patrick oder so, in ein Licht zu rücken, wo er dann schlecht wieder rauskommt. Das ist so.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, es trifft in der Regel die Richtigen. Ja, und die haben zumindest so viel angeboten, dass es einfach die Möglichkeit gibt, sie in dieses Licht hinzuschneiden.
Ja,
so.
Ja.
Und das, ja, finde ich, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber es lässt sich nur dadurch verhindern, wenn du den Livestream veröffentlichst. Und ich wage zu bezweifeln, dass es in den meisten Fällen ein komplett anderes Image den Leuten bringen würde.
Ja.
Der Rest zu Valentina war in dem Sinne nicht interessant, weil sie quasi überhaupt gar nicht von ihrer Rolle auch runtergegangen ist, Valentina.
Nee, es war, ja.
Also sie wurde, ich habe ein bisschen gehofft, dass sie so ein bisschen mehr sich auch ein bisschen selbst hinterfragt und so.
Nee, aber eigentlich, sie hat doch einmal gesagt, so von wegen, ja, solange die Leute über dich reden, ist es gut. Sobald sie nicht mehr über dich reden, ist es nicht gut. Und egal, wie sie über dich reden, das ist immer gute Publicity. Und das fasst Valentina zusammen und nach diesem Motto lebt sie.
Ja.
Und mehr war der Auftritt in dem Format auch nicht. Das war eigentlich die Essenz von dem, was sie erzählt hat.
Ja, ich glaube schon, sie sollte auch so ein bisschen so ein Beispiel dafür sein, so nach dem Motto, ja, wenn alle Shows sowas suchen, dann ist klar, dass sich die Leute auch so verhalten, wie Valentina zum Beispiel. Deshalb wollte sie auch dadurch untermauern, dass sie diese eine Casting-Sequenz da gezeigt haben. Ne? Also Lockvögel vom SWR haben sich quasi als Paar da beworben. Es klang ein bisschen danach, als sei es Sommerhaus der Normalos.
Dachte ich auch, ja.
Die waren dann im Bewerbungsgespräch und da ging es halt dann im Fragebogen darum, wer von euch ist denn, kann einem schlechter verlieren, wer kann einem besser verlieren, wer ist denn genervter und so. Also so Fragen, bei denen man halt herausfinden will, wie viel Konfliktpotenzial es in dieser Beziehung gibt. Für uns jetzt natürlich auch nicht schockierend und ich weiß nicht, für wen das schockierend sein soll, weil ich hoffe ehrlich gesagt, dass so das Casting funktioniert, weil ich will ja Konflikte sehen.
Ja.
Und das ist auch nichts Schlimmes. Also ich finde immer dieses schlechte Gewissen, nur weil man Streit sehen will, finde ich immer so ein bisschen ja, ich weiß, keine Ahnung, Streits sind einfach interessant. Das liegt in der Natur des Menschen, dass Konflikte interessant sind. Und klar ist es so, wenn du das als großes Aushängeschild des Formats hast, was beim Sommerhaus so ist, und das Argument haben sie auch gemacht, und das ist auch richtig, zu sagen, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es dann mal Handgreiflichkeiten, dass es dann mal einfach zu viel wird. So, wenn du speziell danach suchst, dann ist die Gefahr hoch, dass es auch mal zu viel wird. So. Und das stimmt auf jeden Fall. Ja. Haben aber gleichzeitig auch gesagt, es gibt in diesen Shows mittlerweile in den Verträgen verankerte Klauseln und so weiter. Mhm. Wer sich so und so äußert, wer sich so und so verhält, fliegt raus. So, das wissen wir ja auch seit ein paar Jahren. Seit 2020 steht es in den Verträgen aus unserer Erfahrung so drin, dass das viel stärker bestraft wird. Und wir haben es ja auch gesehen. Sommerhaus der Stars, dann hat der Medienpsychologe dann aber auch noch so ein Argument gemacht, der ja auch da in der Doku war, von wegen, darüber diskutieren wir auch schon seit 5 Jahren quasi, dieses Thema, wie viel zeigt man dann davon? Und wäre es dann nicht ehrlicher, das komplett rauszuschneiden, wenn dann mal was über den Grenzen passiert und nicht als großes Highlight zu verkaufen? Und das haben wir ja auch schon seit ein paar Jahren gesagt, dass es aus unserer Sicht ja, manchmal halt schwierig ist, so die Sachen komplett rauszunehmen, einfach weil man dann nicht weiß, was passiert ist.
Ja.
Und wie man die Sachen auch moralisch einschätzen soll.
Genau, so ein bisschen Kontext, finde ich, ist schon immer wichtig, um das irgendwie einzuordnen. Ja. Also zum Beispiel bei, was haben wir da angeguckt?
Bei Lovefool.
Genau, ja. Das war auch so merkwürdig, fand ich, weil es einfach von jetzt auf gleich Schwarzblende, der musste gehen wegen Äußerungen, die nicht ins Format passen, so ungefähr. Und dadurch hat sich halt im Internet so Gerüchte verbreitet, von wegen, der hatte das und das gemacht oder das und das passiert. Und das finde ich immer schwierig. Und dann im Endeffekt sitzt er in der Wiedersehensshow und sagt 2 Sätze dazu und nichts ist passiert, so ungefähr. Ich finde, man muss das schon immer so ein bisschen einordnen. Und wenn jemand solche Äußerungen tätigt, man muss ja nicht die Äußerungen im Format stehen lassen, aber das irgendwie so ein bisschen einzuordnen.
Ja, weil da finde ich halt das Sommerhaus, wir haben ja auch viel drüber diskutiert, wie dann damit umgegangen wurde und ob es die Richtigen dann getroffen hat und so weiter, musst du dann Valentina auch rausschmeißen oder nur Gigi und so weiter, aber wurscht, es ging ja beim Medienpsychologen oder Medienethiker ging es ja vor allem auch darum, darf man diese Szenen dann als großes Highlight auch dramaturgisch so und so nutzen, und da war das Sommerhaus ja eigentlich jetzt mal ein Beispiel, wie es eben, klar, es wurde dann gezeigt und natürlich hat man die Szenen, wie da rumgebrüllt wurde und rumgeschubst wurde, auch wahrscheinlich gerne mitgenommen. Man hat sie aber zum Beispiel nicht im Staffeltrailer verwendet. Man hat sie eigentlich auch kaum davor angeteased, sondern es war dann in dem Moment, man hat die Musik komplett rausgenommen. Man hat jeden da seinen moralischen Satz drauf sprechen lassen. Man hat klar gemacht, wie man zu solchen Szenen steht.
Ja, und ich da, also noch zu dem Sommerhaus, fand ich auch den, man hat mitbekommen, wie dieser ganze Prozess dann stattgefunden hat, dass mit den Leuten geredet wurde, dass die Produktion da eingeschritten ist. So, man hat alles mitbekommen, wie das dann hinter den Kulissen abläuft, wenn so eine Situation eintritt.
Ja, und was Ähnliches hat jetzt aus meiner Sicht auch Prominent Getrennt gemacht. Das ist ja dieselbe Produktionsfirma. Mhm. Bei Kim Virginia, ne, da war es ja auch so, dass diese Situation so gezeigt wurde, aber dann sehr stark also eingeordnet wurde, dass eigentlich alle im Haus gesehen haben, das war jetzt ein Schritt zu viel und so. Und dann auch aus meiner Sicht, man hat es auch nicht im Staffeltrailer gehabt. Es wurde ein bisschen angeteased, genau. Aber zumindest hat man es nicht als großen Konflikt aufgebaut, was passiert ist mit ihr, sondern da hat man die dann auch einfach nur schlafen legen lassen und am nächsten Morgen relativ unspektakulär ist Kim Virginia ausgezogen. Also ich bin eher ein Fan von dieser Variante, als jetzt eben Schwarzblende und einfach die Leute komplett im Unklaren zu lassen, weil wir haben es damals bei Princess Charming zum Beispiel, gehabt in der ersten Staffel, Schwarzblende, und wir wussten überhaupt nicht, was passiert ist. Und da, finde ich, ist es dann aus meiner Sicht vorteilhaft für den Täter oder die Täterin, die irgendwas getan hat, weil sie in dem Fall mit einigermaßen weißer Weste rausgehen kann und halt Sachen behaupten kann, von wegen, ja, war gar nicht so schlimm. Wir haben es aber gar nicht gesehen, wir können es überhaupt nicht überprüfen. So.
Ja.
Und klar muss man als Show und als Macher, Macherin von so einer Show auch immer ein bisschen das Ziel haben, die Leute vor sich selbst zu schützen und eben nicht in den Shitstorm rennen zu lassen. Aber in gewisser Weise, ne, gerade wenn es Promis sind, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Princess Charming und was anderem, wenn die Leute halt auch wie Kim Virginia damit dann auch Promo machen, dann muss man auch zeigen, was wirklich passiert ist, weil es einfach, sie vermarkten sich damit selbst. Und wenn die Leute in der Mehrzahl sagen, Kim Virginia hat da einfach dem eine geknallt und es geht zu weit, dann ist es besser man zeigt es, weil Kim Virginia wird ihre eigene Show draus machen. Ja. Macht sie ja jetzt auch, was auch sehr zweifelhaft ist, was aber dann für sie ein schwererer Case ist, als wenn eben keiner sieht, was passiert ist. So. Naja, dieses Argument wurde nochmal aus. Es ist seit Jahren unser Lieblingsthema. Was zeigt man nicht? Ja, und dann kam die letzte Viertelstunde und die war dann auch deutlich am interessantesten und am neuesten von dem, was gezeigt wurde. Denn da wurde eine Teilnehmerin, Ex-Teilnehmerin bei einem Reality-Format gezeigt. Sie sagt, sie sei damals 18 gewesen und habe an einem Format teilgenommen, bei dem es dann so war, dass ein Typ schon im Pool sie und eine andere Frau quasi in den Slip gegriffen hat. So, und dann sei sie aufs Klo gegangen und dann ist der Typ ihr nachgegangen, quasi ins Klo gegangen, wo keine Kameras sind, und hat ihr dann quasi die Hose runtergezogen und sie hat ganz deutlich Nein gesagt auf dem Mikro, was noch an war, und dann sei ein Produktionsmitarbeiter direkt eingeschritten und hat die Situation quasi unterbunden, was da passiert ist. Sie hat gesagt, der Typ sei danach rausgeflogen aus dem Format und auch so von wegen kam dann der Kommentar von den JournalistInnen, dass der Typ aber bis heute quasi besetzt wird trotzdem noch und sogar einer der Lieblinge irgendwie sei. Aber ja, das war so die Situation und wurde auch wieder mit dem Alkohol ausschenken und sowas in Verbindung gebracht, dass natürlich gerade bei diesen Shows ständig Alkohol nachgeschüttet wird. Und also das war auf jeden Fall krass, weil wir dann natürlich überhaupt nichts davon wussten. Es ist auch, wir brauchen jetzt hier nicht, haben wir schon genug auf der Couch gestern getan, mutmaßen, wer und welche Show und so weiter. Aber
zu keinem Ergebnis
gekommen. Wer sachdienliche Hinweise hat, gerne in die DMs leiten bei @fernsehenfüralle Instagram oder in den Kommentaren bei Spotify oder so. Schreibt einfach mal rein, was ihr denkt. Also jetzt nicht, ich werde es nicht veröffentlichen, weil es auch sich nicht gehört, so darüber zu spekulieren öffentlich. Aber man fragt sich ja dann doch, vor allem wenn es eben einer der Lieblinge, den wir vielleicht sogar hier manchmal abfeiern oder so, ist, dann ja, will man es ja dann doch wissen vielleicht. Naja, aber das war auf jeden Fall, es hatte Newswert, ist aber dann so ein halb negatives, halb positives Beispiel fast schon, weil ja dann doch gezeigt wurde, es wird eingegriffen und es wird sehr stark drauf geachtet und es wird auch reagiert. Der Typ wurde rausgeschmissen. Dann aber wieder, ne, mit dem Alkohol und so.
Ja, und es wurde ja auch kritisiert. Also man weiß jetzt nicht wirklich, was da die Wahrheit ist, weil die Produktionsfirma ja auch teilweise Vorwürfe von sich weist. Aber die Kandidatin ja auch kritisiert, von wegen, sie hätte nicht genug Unterstützung bekommen danach, um das...
So psychologisch, ne?
Genau, ja. Sondern also irgendwie sie hätte wohl einmal am Tag danach dann mit einem Psychologen sprechen können. Und dann wäre das aber sozusagen nicht weiterverfolgt worden. Also sie wäre dann einfach so, es gab dieses eine Gespräch und danach war sie wieder auf sich alleine gestellt. Die Produktionsfirma sagt, es war anders und dass die Kandidatin sich dann auch wieder anders geäußert hätte und das gar nicht so schlimm wahrgenommen hätte und so. Also es ist da so ein bisschen schwammig, was jetzt da wirklich danach noch passiert ist.
Das ging aber dann fast alles über die Kanzlei, ne? Diese Aussagen kamen dann immer über die Kanzlei, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, dass in so einem Kontext dann direkt immer der Anwalt das die Kommunikation übernimmt. Und da sind die Sachen dann meist ein bisschen klarer oder so, ne? Wie die das dann formulieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall, müsst ihr euch anschauen, um darüber, glaube ich, eine Meinung dann zu bilden, wie man jetzt darüber denkt. Ich fand es schon krass, weil solche Übergriffe natürlich schrecklich sind natürlich und weil wir eben gar nichts davon wussten. Also wir haben ja, das wurde ja zum Beispiel gar nicht gezeigt, was auch wieder dem Argument ein bisschen entgegengeht. Man nimmt solche Sachen, Übergriffe und so weiter auch immer als Spannungselement. Hier hat man gar nichts davon erfahren, wo man hier wieder das Argument eher auch wieder machen kann, hätte man vielleicht doch zumindest irgendwie thematisieren müssen, warum ein Kandidat ausziehen muss und nicht beispielsweise Fall Ex on the Beach, Terror-Tablet sagt, der Typ fliegt raus oder so, weil, keine Ahnung, also so von wegen, es hat ein Übergriff stattgefunden, Person X ist raus, gar nicht zeigen, was passiert ist natürlich und auch nicht andeuten, sondern einfach nur zu sagen, warum ist diese Person ausgezogen, würde uns dann auch wieder dabei helfen, die Person ein bisschen mehr einzuschätzen, weil eventuell feiern wir, wie gesagt, hier seit Jahren einen ab, der einfach so einen Übergriff getan hat und das wollen wir natürlich auch nicht, aber klar, auch hier sehr heikles Thema und ich wüsste auch nicht direkt, wie ich entscheiden würde. So, ja, ob ich wie viel zeigen würde und ja, so weiter. Ja. Und am ehesten muss das natürlich die Kandidatin sagen. Wenn sie sagt, komplett rausschneiden, vielleicht ist es ja passiert, dann natürlich das machen. Also sowieso klar. Aber ja, ein sehr schwieriges Thema auf jeden Fall. Und ich fand es gut, dass die Recherche gemacht wurde, weil auch neue Sachen, glaube ich, dabei waren. Vor allem für ein Publikum, was sich vielleicht noch nicht so sehr intensiv damit beschäftigt hat. Deswegen, klar, keiner will, dass sich die Leute angelogen fühlen durch so ein Format. Und ich glaube auch, dass die MacherInnen immer denken, ist doch klar, dass hier nicht, also dass hier gewissermaßen immer natürlich ein Schnitt oder irgendeine, ne, wir nehmen natürlich Einfluss auf das, was ihr seht. So, ich glaube, da sind sich die meisten Macher, die haben gar nicht das Gefühl, dass sie die Leute anlügen so sehr. Und ich habe das halt auch nicht als jemand, der, glaube ich, dann vielleicht mehr weiß als jetzt die Person, die random Person, die einfach solche Formate guckt. Deswegen, ja, je mehr Leute dann, glaube ich, auch aufgeklärt an die Formate rangehen, desto besser. Deswegen, ja, grundsätzlich gut, dass passiert ist. Für uns natürlich jetzt in unserer Position nicht so viel Neues, außer die letzte Viertelstunde, die man sich auf jeden Fall auch als Fan des Genres anschauen sollte. Weil, ja. Genau, dass sowas einfach leider auch passiert ist. Es gehört nicht dazu, aber es ist passiert. Leider können wir mit der Information wenig anfangen, weil wir gar nichts darüber wissen. Aber gut, aus meiner Sicht, dass am Set da so schnell reagiert wurde.
Ja.
Ja. Ja, das zu der Vollbildrecherche, wie fake ist Reality-TV? Wir bleiben im Reality-TV und gehen weiter zu Netflix. Da gab es eine neue Show, Fight for Paradise. Wie heißt der Untertitel? Habe ich nämlich aufgeschrieben.
Keine Ahnung.
Weiß ich gar nicht. Wem kannst du vertrauen oder so? Irgendwie sowas in der Art.
Würde Sinn machen.
Ja, das läuft jetzt seit 2 Wochen. Ich habe Anni gebeten, schau es dir mal an. Ich selber habe 4 Folgen gesehen. Du hast alles gesehen, glaube ich, oder?
Ja. Ich habe mir das wirklich in 2 Tagen reingezogen. Ja.
Worum geht's? Was ist der Versuchsaufbau?
Also es geht um eine Gruppe an Luxusmenschen. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Anfang sind. Vielleicht so 8 oder sowas. Also auf jeden Fall so eine Gruppe Menschen, die ziehen in eine Villa ein und meinen, es ist halt jetzt so ein bisschen Partyformat, sie machen Challenges und am Ende gewinnt einer. Dann stellt sich aber relativ schnell raus, ja, nee, so ist es nicht, sondern ihr zieht jetzt mal alle hier unten, unten in den Dschungel ein und ihr dürft erst wieder in die Villa ziehen, wenn ihr irgendwelche gewissen Challenges geschafft habt oder hochgewählt werdet oder wie auch immer.
Outsider, Insider, ne?
Genau.
Outsider sind die, die im Dschungel leben und Insider sind die, die in der Villa leben.
Ja, und es geht halt viel um strategische Spielchen, mit wem freunde ich mich an, wer ist mir loyal gegenüber, wer verrät mich und genau, im Prinzip geht es eigentlich nur immer um den Wechsel zwischen In und Out.
Ja.
Also, genau.
Also lebe ich im Luxus oder lebe ich in der Hölle quasi da im Dschungel? Man muss sagen, der Dschungel ist wirklich ein Dschungel und der kommt extrem nah, ich habe es ja auch schon gesagt, dem Dschungelcamp, also wie das aussieht. So wie die da sitzen und so, die Kameraeinstellungen, auch der Sound und so, das ist extrem nah am Dschungelcamp dran. Und ich glaube, das Format funktioniert auch nur, wenn du diesen Bereich als so schlimm und als so arm wahrnimmst, dass du halt, ne, weil sonst hast du gar keine Fallhöhe. Und ja, es ist halt so, dass mit diesem Bereich auch einhergeht, dass du keine gescheiten Duschen, keine gescheite Zahnbürste und so weiter hast und so weiter. Also,
aber ich finde trotzdem, dass, also die haben ja, die hatten ja trotzdem noch gute Klamotten in dem Sinne.
Ja.
Das war jetzt, also so klar, da im Dschungel zu leben, sie hatten, glaube ich, auch immer nur diese Gemüsesuppe, die sie essen konnten. Es war schon, also verstehe ich schon, dass es irgendwie hart ist. Aber so von den Lebensumständen war es nicht unwürdig. Also ich glaube, die hatten da schon Verhältnis, war es schon okay.
Ja, es war halt auffällig, dass auch jeder quasi immer mit dieser, du hast schon gesagt, sind Luxusleute quasi alle, die immer so mit der Ansage reingehen, ja, Luxus ist mir sehr wichtig mir geht es um Geld, 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 Money, Money, Money und so. einfach auch da, um die Fallhöhe aufzubauen, das ist für die ganz, ganz schlimm, wenn die da in dem Bereich sind. Ja, wie hat sie gefallen? Du hast alles sehr schnell geschaut, deswegen denke ich mal ganz gut.
Ja, irgendwie, ich war dann da so drin, fand es auch sehr schnelllebig einfach alles. Also es passiert viel in den Folgen, es geht viel hin und her. Du hast nicht das Gefühl, es streckt sich jetzt wahnsinnig und man hat jetzt eine Folge, wo man irgendwie nur einen Tag hat, sondern es geht wirklich schnell und zackig hin und her. deshalb, glaube ich, bin ich da auch so dran geblieben. Und es ziehen ja auch immer wieder neue Leute ein und bringen da ein bisschen neuen Schwung in die Bude. Aber irgendwie so am Ende dachte ich mir, es war jetzt nicht so wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
Ich habe auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Also ich dachte immer, okay, das ist jetzt so der erste Akt, dass es immer zwischen diesen Bereichen hin und her geht. Aber dann kam nicht mehr wahnsinnig viel danach. Also im Prinzip ist es Promi Big Brother, ne? Also im Prinzip ist es ein Promi Big Brother
mit super fast.
Also ja, genau, Promi Big Brother in sehr schnell und mit cooleren Bereichen irgendwie auch natürlich. Aber es ist die erste Woche Promi Big Brother, wo keiner rausgewählt wird, sondern wo es einfach nur hin und her geht. Und
es geht ja auch wirklich immer nur hin und her, wer wählt wen. Und alle Spiele sind ja auch immer so aufs Wählen angelegt. Es ist jetzt kein Spiel in dem Sinne, was man halt von Promi Big Brother zum Beispiel kennt, dass man da jetzt wirklich was spielen muss. Ja. Also wo dann der Gewinner weiterkommt. Sondern es ist wirklich immer nur Wählen. Beziehungsweise gibt es ja dann unterschiedliche Arten, wie man wählen kann. Da müssen sie ja einmal diskutieren, wer von denen jetzt runter darf. Aber es geht nie wirklich ums Spiele spielen. Ja. So, du brauchst keine Skills in dem Sinn. Also wenn jemand jetzt besonders sportlich ist, hat er in dem Spiel einen Vorteil oder was weiß ich. Sondern eigentlich musst du nur manipulieren können.
Gut lügen aber auch können. Nicht... Auch nicht so
und,
sehr.
Und social sein, um da irgendwie weiterzukommen.
Ja, und das Ziel ist ja nur dann im guten Bereich zu sein. Also es geht ja quasi nur darum, so manipulativ zu sein, dass du halt in den guten Bereich gewählt wirst. Aber nicht, dass du dann irgendwie dadurch mehr Geld gewinnst oder was auch immer. Mhm. Ne? Also es geht eigentlich nur darum, wo wohne ich und wie schneide ich bei der nächsten, wie schaffe ich es, dass ich bei der nächsten Wahl, die dann von Bonnie Strange immer so Are You The One-mäßig quasi moderiert werden, in diesen Bereich gewählt zu werden. Und das war für mich echt nach drei Folgen schon echt langweilig mit der Zeit. Ja. Und da kann es dann noch so schnell sein. Da ist es dann eher für mich fast schon zu schnell gewesen, dass es zu schnell zu diesen Wahlen dann immer wieder kam. Und ich dachte so, okay, aber passiert zwischendrin auch irgendwas Interessantes? Ja, und so viel Absprachen und so viel Taktik gab es da halt gar nicht.
Ja, und man kriegt ja auch null mit, was machen die den ganzen Tag?
Ja.
Was, also gefühlt ist es immer so, okay, alle wachen auf, dann filmt man beide Bereiche mal kurz, dann steht irgendwie ein Spiel an, dann wird bekannt gegeben, es ist Nomination Night oder irgendwie so hieß es. Dann ist es wieder abends, dann ist diese Nacht, wo sie sich nominieren und dann schlafen wieder alle. So, was machen die in der Zwischenzeit? Keine Ahnung.
Genau, es gab kaum Reality. Also es gibt kaum quasi, klar gibt es mal so Flirtereien und so, aber das meiste aber
das
dann...
das wird auch nicht ausgearbeitet. Ja, so.
Und das kann ich mir fast kaum vorstellen, dass da nichts gab.
Ja, vor allem, du siehst so, okay, die bandeln gerade an und im nächsten Moment schlafen die in einem Bett und knutschen rum. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie sind wir da hingekommen?
Ja, genau. Und das ist das Problem, was wir bei ganz vielen Formaten haben. Und mittlerweile verstehe ich das Problem ein bisschen, weil ich zuletzt haben wir bei uns in der Redaktion auch über so ein Reality-Format in Ansätzen so gesprochen. Und du bist sehr schnell dabei, dass du natürlich immer nur die, ja, dann muss es eine Wahl geben, dann muss es den Programmpunkt geben, dann muss es den Programmpunkt geben. Und du vergisst halt, dass im Idealfall 3/4 der ganzen Sendezeit eigentlich Reality-Leben ist aus dem Haus, wie es zum Beispiel das Sommerhaus ja macht, ne? Sommerhaus ist für mich perfekt dafür. Auch da gibt es Spiele, auch da gibt es die Nominierung. Aber es wird alles dem untergeordnet, was im Haus passiert. Und wenn mal sehr viel im Haus passiert, dann hast du mal längere Zeit eben keine Nominierung oder sowas. Ja. Und dann ist einfach der Hauptteil eben das Reality-Leben im Haus. So, und das vergessen, glaube ich, ganz viele von so neuen Formaten immer, dass das Formatieren wichtig ist und dass es einen gewissen Ablauf geben muss und dass so feste Regeln natürlich auch gut sind. Aber dass für uns als Fans der Hauptteil immer noch die Reality sein muss. Mhm. Und ich finde, das ist der große Unterschied zu Die Verräter zum Beispiel.
Ja.
Es tickt so ähnliche Boxes, aber die machen halt nicht den Fehler, dass sie die Folgen so ganz kurz machen und dementsprechend dann ganz viel wegnehmen müssen von dem, was so an Beratungen, an Taktik und so weiter passiert, sondern die machen das auch zum Hauptteil. Sondern das Spiel bei Die Verräter ist ja völlig unwichtig und wird auch immer, klar wird es dann lange erzählt, aber es geht eigentlich fast nur darum, wie reden die jetzt im Auto miteinander und so.
Genau. Ja.
Und davon hast du halt hier viel zu wenig. So.
Ja. Der Ansatz war irgendwie spannend und es gibt auch gute Momente, finde ich, aber im Endeffekt ist es jetzt sehr underwhelming. So.
Und ich glaube, ein Baustein hätte es schon ein bisschen besser gemacht, und zwar, wenn das Casting anders gewesen wäre, weil das ist halt das Problem. Ich glaube, 50% dieses Casts sind keine Luxusmenschen, sondern sind halt irgendwelche Studis oder was auch immer, die in einer Einzimmerwohnung leben, für die das jetzt nicht so schlimm ist, in diesem Dschungel mal für ein paar Tage zu leben.
Ja, aber das sind doch schon alles so Instagram-Models.
Ja, komm, aber die leben halt auch, aber die sind jetzt nicht den absoluten Luxus gewohnt und so. Und das ist natürlich dann, wenn ich das schon die Leute nicht abnehme, dass es für die so ganz schlimm ist. Also wenn dein Ziel ist, es geht nur um Luxus oder nicht Luxus, dann nimm 10 Millionäre, die das machen. Ja. Oder nimm halt wirklich, du musst nicht Promis nehmen, aber zumindest Leute, wo ich irgendwie, ich muss das mitgehen im Kopf, für die ist es jetzt gerade ganz schlimm, dass sie da sitzen. Mm. Wenn das wirklich dein einziger Konflikt ist, dann musst du Millionaires Lost in the Jungle machen oder so. Ne? Wenn, dann muss es so krass sein, der Kontrast. Ja. Aber nicht irgendwie Instagrammer, die halt ja klar auf ihren Fotos irgendwie mal so Luxus memen zu sein. Das kann nicht am Ende die Fallhöhe sein. Und das ist halt, glaube ich, bei ganz vielen Netflix-Formaten, ich kritisiere ja schon immer den Cast von Love is Blind und so, dass die immer in diese Richtung gehen, weil sie denken, junges Publikum muss auch ein junger Cast sein. Der Schluss ist aus meiner Sicht falsch, dass es so sein muss. Mhm. Also ich glaube, ein älterer Cast, wo du den Leuten abnimmst, die haben gerade keinen Bock, in diesem Scheißdschungel zu sitzen, wäre hier besser gewesen, glaube ich. Ja, also vielleicht Staffel 2 für Fight for Paradise, ein paar Inspirationen für euch dabei bei Netflix beziehungsweise bei der Produktionsfirma. Denkt mal drüber nach. Jetzt habe ich noch News, und zwar, wir haben es anfangs schon angesprochen, der Raab-Boxkampf gegen Regina Halmich findet bei RTL statt. Das ist jetzt klar, wurde bei OMR bekannt gegeben. Am 14. September treffen die beiden dann in der Arena in Düsseldorf aufeinander, und wie gesagt, es wurde bei OMR bekannt gegeben von der RTL, ich glaube Unterhaltungschefin Inga Leschek, die gesagt wird, ein spektakulärer Moment der Fernsehgeschichte erwartet uns da, wenn Stefan Raab nach so viel, na, da wird aber die Stirn ganz gewaltig gerunzelt, Barney.
Also ich bin immer noch so schockiert, dass das die Ankündigung war.
Naja, das aber es ist ja nicht nur ein Kampf, es ist ja nicht nur ein Kampf, es ist ja auch die Rückkehr von Stefan Raab, man sieht Stefan Raab zum ersten Mal wieder. Das ist ja für viele überhaupt der Moment. Ja, und ob er dann.
Als das spektakuläre Event anzukündigen, weiß ich jetzt nicht.
Ein spektakulärer Moment der Fernsehgeschichte.
Ja, es ist schon ein bisschen. Ein bisschen Matsch.
Die lassen sich das wahrscheinlich auch ein bisschen was kosten, RTL. Deswegen muss jetzt schon natürlich davor gesorgt werden, dass es auch knallt. Regina Halmich hat sich auch in dieser Presseerklärung dann geäußert, von wegen, wenn Stefan Raab sowas macht, dann lässt das richtig knallen und so weiter. Dann wird es ein denkbarer Moment für TV Deutschland und so. Und der holt dann die ganz große Dings raus und so. Raab hat sich selber gar nicht geäußert in dem Statement übrigens. Muss aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr, wenn es die anderen schon so in dem Maße tun. Deswegen ja. ProSieben hat ja schon bei der, ich glaube, Mitgliederversammlung letztens angekündigt, dass sie das nicht übertragen werden. Und damit haben wir fast eh schon nicht mehr gerichtet, nach den ganzen Elten und allem möglichen Chaos. Deswegen für uns jetzt auch nicht mehr so die ganz große Überraschung, dass es bei RTL läuft wahrscheinlich. Aber damit sind die ganzen Spekulationen um, startet Stefan Raab einen eigenen Streaming-Service, vermutlich auch erstmal Geschichte, weil wenn er etwas zu verkaufen hätte, dann hätte er diesen Kampf natürlich da stattfinden lassen, denke ich jetzt mal. Dann gibt es spektakuläre Gerüchte aus Großbritannien, denn dort wird über eine neue Reality-Show berichtet, die gedreht werden soll. Und es wird spekuliert, dass Boris Becker da ganz oben auf der Wunschliste stehen soll. Und zwar hat diese Reality-Show den Titel Bear Hunt. Und es geht nicht um Bären, sondern es geht um Bear Grylls. denn es wird hier geschrieben, dass Promis im Dschungel ausgesetzt werden und dann von Bear Grylls gesucht werden sollen.
Ah, geil, sowas wie unsere hier.
Unsere was?
Diese Sendung Influencer Hunting oder wie das hieß.
Ach so, da. Celebrity Hunted.
Ja,
vielleicht wird es der legitime Nachfolger. Aus Großbritannien, genau. Moderiert von Holly Willoughby, die ja auch, oder Willoughby, die ja auch Dancing on Ice moderiert. Bild hat dann auch dazu Bezug genommen und hat gesagt, die Verhandlungen laufen noch mit Boris Becker. Die wollen ihn anscheinend unbedingt dabei haben. Okay, und schon feststehen sollen oder auch spekuliert wird über Rugby-Spieler Danny Cipriani, Spice Girl Mel B, Sängerin Una Healy und Lottie Moss, die Halbschwester von Model Kate Moss. Mhm. Ja, und Bear Grylls, wie gesagt, ist eh dabei als Jäger. Es gab ja zuletzt auch sowas mit Otto, dem Seven vs. Wild Teilnehmer, der bei YouTube sowas Ähnliches gemacht hat, wo er dann selbst gejagt wurde, was dann ja Fritz Meinecke aufgegriffen hat und gesagt hat, der hat meine Idee geklaut, der Otto. Dann gab es da diesen riesigen Streit.
Aber wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, es wurde doch jetzt, haben doch viele so YouTuber und Streamer angekündigt, von wegen, sie machen jetzt 3 Wochen Pause.
Ja.
Und da geht doch auch irgendwie das Gerücht rum, entweder sind das alles Teilnehmer bei Seven vs. Wild oder es ist irgendeine Aktion von Otto.
Ja, genau. Irgendwie, es wird gesagt, dass es einerseits Desert Warrior sein könnte. Was
stimmt,
irgendwie
gedreht aber da habe ich gehört, da steht der Cast eigentlich schon fest.
Ja, das habe ich auch gehört.
Sinn ergeben
würde. Ja, und die Gerüchte, dass es halt Seven vs. Wild ist, kommt halt daher, dass eventuell jetzt eben nicht der Cast groß angekündigt wird, um zu vermeiden, dass wieder Leaks hat und so weiter.
Aber ich war vorhin in so einem Strudel drin, da habe ich das alles ausgespielt bekommen. Wie heißt dieser eine Streamer? Hugo hat doch auch gesagt, er macht Pause, aber der hat doch eine Krankheit. Und da sagen alle, das kann nicht sein, dass der bei Seven vs. Wild mitmacht, weil da wäre das Risiko viel zu hoch, dass der eben durch seine Krankheit dann da wirklich gesundheitlichen Risiken ausgesetzt ist. Das spricht dann wieder gegen Seven vs. Wild.
Das wahrscheinlich, tatsächlich, ja. Ansonsten, weiß nicht, hier nicht Laser Luca, sondern die Sandra.
Selfie Sandra
ist
Julia Beautix, habe ich gesehen.
Es klingt auch nicht unbedingt nach einem Seven vs. Wild Cast, muss man sagen. Also vielleicht ist das auch Quatsch. Seven vs. Wild wurde zuletzt ja auch immer ein bisschen später gedreht, August oder so, August, September dann schon fast. Deswegen, naja, mal gucken, ob das das sein wird. Apropos Influencer, Rezo wird eine neue Politikshow für Freevee machen. Die heißt Fake Train, ist im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung und kommt auch am 5. Juni online, also kurz vor der Europawahl. 6 Folgen, in denen Rezo quasi mit Gästen, jungen Gästen, in diesen Zug steigt. Und es geht darum, Fake News, Desinformation und Verschwörungserzählungen zu entmystifizieren und dann quasi die Notbremse dieses Zugs zu ziehen. Und die Gäste sind Chata, 24 Tim, Naomi John, Parshat Esmaili, Calvin Kleinen, Revi und Nico Stank.
Das ist ja eine wilde Zusammenstellung von Menschen.
Ja, die sind natürlich nicht zusammen in dem Zug, sondern...
Ja, ja, aber trotzdem, also, ja... Okay.
Ja, das sind Leute, die die ganz Jungen abholen sollen. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Bei Freevee auf jeden Fall, die wir ja auch schon kennen von Seven vs. Wild, apropos. Ja, jetzt können wir noch ganz kurz über Big Brother reden. Das haben wir in so viel Zeit gespart, Big Brother.
Ja.
Ja, Big Brother, ich meine, wir können ja beurteilen, zuletzt, als wir darüber gesprochen haben mit Nathalie, sind gerade die 3 Neuen eingezogen. Mm. Dein Fazit nach jetzt, ich glaube, fast 3 Wochen mit den Neuen.
Ja.
Ist wie?
Ja. Luana kann man in die Tonne treten. Das ist wirklich. Die gibt mir gar nichts.
Okay.
Die gibt mir wirklich gar nichts. Bertha, interessanter Charakter, nimmt kein Blatt vor den Mund so. Bringt da auch so ein bisschen Konflikte rein. Ist auch ein bisschen fragwürdig in ihren Aussagen. So, deshalb finde ich die ganz gut, aber trotzdem eher unsympathisch. Simon. Geil, lieb ich. Also wirklich, ja, der ist ein bisschen unangenehm und auch ein bisschen over the top, aber der, ich finde den lustig. Ich sag, wie es ist, ich bin Fan von ihm. Ich habe auch schon zu Dennis gesagt, ich will, also eigentlich hätte ich es geil gefunden, wäre der von Anfang an dabei gewesen, weil ich glaube, der hätte so viel gegeben.
Was?
Ja, wirklich.
Was?
Für diese Gruppendynamik. Ich liebe diesen Typen, wirklich.
Also mein Was war gerade eine Anspielung auf eine Szene bei Big Brother, die stattgefunden hat.
Also wirklich, ja, ich mag den einfach.
Ja, aber dann verstehe ich jetzt nicht deine Grundstimmung. Du sagst, du findest Bertha interessant, du findest Max Simon. Warum bist du dann jetzt gerade so, das ist langweilig?
Ja, weil generell alles andere ist gerade nicht interessant. Es ist jeden Tag dieselbe Scheiße. Es ist jeden Tag Frauke, die wegen Markus heult. Es ist jeden Tag Markus, der sich wie ein Arschloch verhält, weil er einfach nicht klar zu Frauke kommunizieren kann, so lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Wenn du nichts von ihr willst, dann lass sie doch auch einfach in Frieden. Du gibst ja Mixed Signals von Stunde 1 bis jetzt, so lass die Frau in Ruhe. Frauke ist, lässt sich aber auch easy beeinflussen, nimmt alles persönlich.
Limit. Dann, wie Tim Sand sagen würde. Dann haben ich sagte so viel, Limit.
Dann haben sie noch die Love Story zwischen Maya und Christian, die auch jeden Tag dieselbe Scheiße ist. Christian, der immer wieder sagt, aber du hast vor dem Format erst mit deinem Ex Schluss gemacht. Wie kannst du jetzt innerhalb von ein paar Wochen den vergessen haben?
Nee, ich sag auch, dir, ich habe den vergessen. Das ist komplett für mich
warum
abgeschlossen.
Warum glaubst du mir nicht?
Ja.
So jeden Tag das Gleiche. Nikos, der auch, keine Ahnung, mal hier schwimmt, also, mal da schwimmt.
Was?
Matteo, der auch sich nicht entscheiden kann, was er eigentlich will, heult, lästert, keine Ahnung. Wer ist überhaupt noch dabei?
Bene.
Ah, ja. Ja, gut, das sagt auch schon alles.
Naja,
Bene existiert eigentlich auch nicht wirklich.
Man muss sagen, es gab jetzt zwei unglückliche Auszüge aus meiner Sicht. Also man muss sagen, Kevin ist raus, der aus meiner Sicht Matteo so ein bisschen tatsächlich lost hat zurückgelassen,
ja,
weil Matteo jetzt irgendwie so in der Luft hängt und so eine ganz komische Rolle hat, dass er, weiß nicht, der kämpft sehr mit sich.
Und der hat keinen Ansprechpartner.
Genau, weil Christian absolut nicht dazu taugt.
Ja. Mit Nikos versteht er sich nicht eigentlich.
Ja. Das Einzige, was Matteo interessant gemacht hat, war diese arschige Art, die durch Kevin rausgekommen ist. Aber jetzt gerade ist er nur noch in dieser komischen Motivationstrainer-Rolle und in der ich küsse mein Herz die ganze Zeit und schaue in den Himmel.
Ja.
So, das ist nicht interessant. Und Bene hängt halt noch mehr in der Luft, weil Taube raus ist. Ja. Taube ist ausgezogen.
Taube, ey, die hat so viel gebracht, wirklich.
Ja.
Also, ich meine, die konnte nichts für ihren Auszug.
Auch in Sachen Altersstruktur, ne? Die Älteste ist jetzt raus und jetzt sind die halt alle so ein Alter irgendwie und, also klar, Matteo.
Ja, wie das geht, ist immer noch ein Rätsel, finde ich.
Ja.
Wie ist dieser Mann 46? Aber egal, ja. Deshalb finde ich, ist es gerade wirklich anstrengend zu gucken, weil es wirklich jeden Tag das Gleiche ist.
Ja, also
die Spiele sind scheiße, die Challenges sind scheiße, die haben keine Aufgabe, als sie da diesen Garten umgestalten mussten. Das war noch irgendwie so, hatte ich das Gefühl, haben die was gemacht.
Ja, also ich bin noch nicht ganz so kritisch, weil ich die Neuen jetzt doch irgendwie interessant finde und das auch gut finde, was die jetzt gerade so reinbringen, weil man merkt, es hat Einfluss auf die Markus und Frauke-Geschichte, weil Simon so eine Art Ablenkung für Frauke ist und Markus und Simon mögen sich auch nicht wirklich. Und Bertha ist für alle so ein bisschen eine Belastung, weil sie sich auch nichts scheißt, was gut ist. Und Luana ist halt so ein bisschen lost bei allen, was auch dann wieder die komplette Gruppe betrifft. Und was ich jetzt noch, also wir haben ja eine Wette abgeschlossen, dass sich Christian und Maya, ich habe gesagt, die werden bis zum Ende nicht mehr zusammen sein. Und Anni hat gesagt, doch, sie werden zusammenbleiben bis zum Ende der Show. Ich glaube, da ist das Ende der Geschichte noch nicht erreicht. Jetzt, ich weiß nicht, ob es verursacht wurde durch die Neuen, aber auf jeden Fall ist ja jetzt auch so ein bisschen Zweifel da mittlerweile wieder.
Aber das war davor auch schon, bevor die Neuen da eingezogen sind.
Ja, aber ich glaube, da passiert noch was, glaube ich. Deswegen, ja, ich kann es verstehen, ich finde die Auszüge auch blöd. Ich hätte mir gewünscht, dass man Kevin irgendwie noch von der Produktion vom Auszug bewahrt, weil das war absehbar, dass er sehr wichtig ist für das Haus. Ja, das finde ich schade.
Es fehlt einfach generell was in der Dynamik, finde ich. Also auch wenn man jetzt bei den anderen, also bei der Promi Big Brother Staffel den armen und reichen Bereich ja abgeschafft hat, es hätte schon, also es gibt einfach mehr Dynamik, wenn ich noch mal so einen Bereich mehr habe, wo dann irgendwie Wechsel stattfinden oder man sich vermissen kann, Pärchen auseinandergerissen werden. Dann, das habe ich schon mal gesagt, aber damals bei der letzten normalen Staffel hatten die diesen blöden Hühnerstall, wo sie sich um diese Hühner kümmern mussten. Stellt mir da einen Hühnerstall rein, dass die einfach eine Aufgabe haben, dass da ein bisschen mehr passiert, aber die machen nichts anderes außer aufstehen, essen, rauchen, im Kreis latschen und das war's.
Bei der 2013er Staffel gab es doch diesen Käfig auch. wo dann so ein offener Käfig war. Man war quasi räumlich nicht getrennt, aber die Person musste quasi dann immer in dem Käfig bleiben.
Ja, stimmt.
So, das fand ich noch, ja, aber ich finde auch, dieser Aufbau des Hauses ist für die 100-Tage-Staffel nicht so geil. Für die Big Brother Promi-Staffel ist es vielleicht dann, ne, ist es gut, weil die alle so eng sind und eben es nur einen Bereich gibt. Ja. Und die sich ja auch erstmal über die 2 Wochen überhaupt kennenlernen müssen. Aber jetzt, wenn sich das so einlebt, dann wird es halt schnell langweilig, weil der Bereich an sich oder der Wohnbereich nicht viel bietet an Möglichkeiten, wie irgendwas passieren kann. Also du musst da halt Sachen reinbringen.
Ja.
Ich finde, es gibt ja trotzdem die Option, Leute auch mal rauszunehmen. Haben sie auch gemacht mit Bene und ja. Kevin, die auch mal dann im, in einem anderen Bereich waren kurz, was auch einen Einfluss hatte sogar. Deswegen, ich glaube, man könnte schon noch mehr machen und gerade mit so Geheimaufgaben und so. Und da wird aus meiner Sicht noch ein bisschen zu wenig gemacht. Aber ich bin ja dann doch. Also wir haben das ja jahrelang gefordert, ne? Dass es ein Basic, einen Bereich geben soll. Deswegen kann ich jetzt nicht das komplett verteufeln, weil ich schon im Grunde sehe, dass es funktioniert und dass ich also jetzt zwei Bereiche zu fordern, die dauerhaft da sind, würde ich jetzt nicht machen. Ich würde mal eine zeitweise vielleicht einführen oder so. Ja. Aber ansonsten finde ich, dass das schon einigermaßen funktioniert. Und ich glaube, es liegt am ehesten an den Menschen und an den blöden Auszügen leider. Also es gab auch viele so Unfreiwillige.
Angela und sowas.
Genau, und ist halt jetzt einfach gerade so, dass viele einfach in einem Alter sind und dass alle Alten blöderweise halt rausgeflogen sind, nicht mal rausgewählt wurden, sondern halt einfach raus sind. Und das ist schade, weil wir schon jetzt halt wieder eine x-beliebige Cast-Zusammenstellung an, die wir sonst überall anders auch hätten sehen können. So. Und das ist nicht Big Brother dann am Ende. Aber dafür können die Leute leider fast nichts. Also bei Kevin hätte ich noch drüber diskutiert, den hätte man auch irgendwie retten können. So.
Ja, aber auch am Anfang sind ja wahnsinnig viele freiwillig ausgezogen. Ja. Damit rechnest du ja auch nicht. Und das waren halt auch gute Leute. Also Sandro, Maxim.
Ja, so. Sandro. Ja. Ja, deswegen, ich glaube, viel Pech gehabt auch ein bisschen jetzt die ganze Zeit schon. Und dafür schauen wir es immer noch, muss man auch nochmal sagen.
Ja,
dann sind wir am Ende. Ihr könnt uns natürlich folgen bei X unter @AnniLovesU und @DennisDerDödel. Man kann bei Instagram vor allem gerne auch vorbeischauen, schaut in die Shownotes. Und bei Threads, ihr könnt uns gerne 5 Sterne hinterlassen und was Nettes in die Rezension schreiben. Da freuen wir uns sehr. Deswegen sage ich jetzt danke ans Dabeisein für Anni.
Ja.
Nee, an Anni.
An, ja.
Ja, aber auch für.
Du kannst auch für mich danken.
Ja, das mache ich auch. ich hoffe, dass wir es am Sonntag hinkriegen mit der ESC-Reaction. Deswegen keep your eyes open und eure Ohren auch. Nächste Woche dann gehen wir, denke ich mal, wieder zurück zu Kampf der Reality Stars. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal
das zweite Halbfinale gucken.
Das stimmt tatsächlich. Genau, das machen wir jetzt.